SWR 2 Zeitgenossen.
Eigentlich wollte sie Schauspielerin werden, doch irgendwann hat sie den Schalter umgelegt und entschieden, die Texte fürs Theater schreibe ich doch lieber selbst. Theresia Walser, sicher eine der bekanntesten und der erfolgreichsten Dramatikerinnen. In ihren Stücken dürfen die Alten mit Glamour abkratzen, werden Frauen für ihre weibliche Lebensleistung geehrt. Oder ihre Figuren müssen es während der Pandemie in der Isolation mit sich selbst aushalten. Eigentlich gar kein schöner Gedanke. Hallo und herzlich willkommen, Theresia Walser, zu den SWR 2 Zeitgenossen. Diesmal vor Ort in der Universität Landau in der Pfalz. Und ja, die Poetik-Dozentin kehrt zurück, konnte man jetzt in der Zeitung lesen. Vor 10 Jahren waren Sie schon zusammen mit dem Schriftsteller und Ihrem Lebensgefährten Karl-Heinz Ott hier, hatten die Poetik-Dozentur inne. Ja, was lief gut? Können Sie sich noch erinnern, Frau Walser, damals?
Schon so lange her. Erstmal auch guten Morgen, auch hier nach Landau. Ich danke, dass ich hier wieder zurückkehren konnte. Dieser Text oder diese Vorlesung, die ich damals gehalten habe, hatte den Titel Die Zufallsverwalter oder über die Mitsprache der Figuren am Text. Dass man sich etwas vorstellen kann darunter, wie so Stücke entstehen. Und ich muss sagen, ich habe das neulich wieder nachgelesen. Das sind schon viele Dinge, die ich heute noch genauso sagen würde wie damals. Obwohl 10 Jahre schon eine Masse.
Ja, aber ich glaube, so die Figuren haben immer die Tendenz, sich irgendwie einzumischen in diesen Schreibprozess.
Genau.
Und auch auf eine unangenehme Art und Weise?
Also ich würde sagen, es ist eher, ich plane jetzt nicht die Stücke von A nach B nach C auf dem Reißbrett. Das sind ja oft auch keine Stücke, die, sagen wir mal, sehr plotlastig oder handlungsorientiert sind. Oftmals ist die Dramatik oder die Zuspitzung eine Sprachgeschichte bei mir. Und die Figuren, die sich da versammeln, gibt es natürlich schon Momente, wo die sagen, die eine Figur werfen wir aus dem Boot oder plötzlich will die eine lieber doch ein Mann sein oder der Mann will lieber eine Frau sein. Also es gibt da alle möglichen, auch Meutereien. Es gibt tatsächlich Stücke, die musste ich dann in den Papierkorb werfen, weil die Meuterei so weit ging, dass von dem Stück nichts mehr übrig blieb. Also die Gefahr besteht natürlich auch. Mit Blick auf den Kontostand kann man sich das natürlich nicht leisten, dass man jedes Mal vor dem Papierkorb ein Stück schreibt. Deswegen ist das Austarieren, wie weit überlasse ich den Figuren auch so einen anarchischen Moment und wo ziehe ich die Zügel an, das ist jedes Mal eine heikle Sache. Aber ich glaube, ich bin von dieser Anarchie auch, ja, fühle ich mich abhängig, weil damit auch ein gewisses Leben in die Bude kommt.
Hört sich auf jeden Fall interessant an. Und Sie sind jetzt hier zurück nach Landau gekommen, auch mit Ihrem aktuellen Stück, Endlose Aussicht, ein Corona-Stück, da werden wir vielleicht noch drüber reden, ganz genau. Es geht aber im Prinzip um eine junge Frau, die eben auf einem Schiff, auf dem Corona ausgebrochen ist, wir erinnern uns auch noch ganz gut an diese Zeit, als es diese Nachrichten gab, auf sich selbst zurückgeworfen wird in ihrer Kabine. Und die Frage ist eben, kann sie es da mit sich selbst aushalten in dieser Isolation? Da will ich Sie doch gleich auch mal fragen und Sie an Ihrer eigenen Zumutung messen, Frau Walser. Können Sie es gut mit sich selbst aushalten?
Ich glaube nicht, sonst würde ich wahrscheinlich mir nicht immer Figuren um mich herum sammeln, die mir helfen, mich selber auszuhalten. Also gerade diese Corona-Zeit, das war eine schwierige Zeit, weil im Grunde genommen ja auch ein Teil meines Berufes erstorben ist. Natürlich konnte ich weiterschreiben, aber der Resonanzraum, die Theater waren dunkel, die Schauspielerinnen und Schauspieler blieben zu Hause. Das war also keine einfache Zeit. Und auch, dass man sich trotzdem einen Kontakt zum Theater sucht und im Netz auch Aufführungen anschaut, damit man irgendwie in der Bewegung auch bleibt, das war auch nicht nur eine tolle Erfahrung. Ich habe auch vor allem gemerkt, wie sehr mir selber das Publikumsein fehlt. Wenn man allein eine Stille, die man zusammen mit anderen in einem Raum hinkriegt, die kriegst du allein in deinem Wohnzimmer nicht hin. Und dir fehlen eben die Knie rechts und links und das Geraschel und Geräusper und Geschmunzel und was auch immer. Das im schönsten Sinn ist ja auch das Publikumsein eine gemeinschaftsstiftende Erfahrung. Und die hat mir sehr gefehlt.
Ich glaube, die hat vielen gefehlt, ja. Und man hat halt festgestellt, also gleich zu Beginn haben sich ja viele Theater da in diese Situation gerettet, dass sie gesagt haben, wir filmen mal die Inszenierung ab und haben die dann ins Netz gestellt. Und man sitzt dann davor und denkt, ja, schön, aber es nimmt einen nicht so mit. Es fasst einen nicht so an, irgendwie, so eine Inszenierung.
Und ja, man darf nicht vergessen, also die Bühne und der Zuschauerraum sind ja auch ständig in Korrespondenz. Das macht man sich als Publikum vielleicht gar nicht so deutlich, aber als Schauspielerin oder Schauspieler hast du ein Fledermaus-feines Gehör für Stille, für kippende Stille, für Unruhe, für Gelächter. Und es gibt unendlich viele Arten des Gelächters. Also all diese Resonanz gibt es nicht mehr. Und das spiegelt sich dann in den abgefilmten Inszenierungen meines Erachtens auch wieder. Sie sind stumpfer, matter.
Ja, das stimmt. Da fehlt irgendwie so dieser Resonanzraum, das ist richtig. Und viele Theater haben dann natürlich versucht, auch ja ihre Inszenierung dann für dieses digitale Zeitalter oder für diese Herausforderung fit zu machen, da andere Zugänge zu schaffen. Wie haben Sie das verfolgt?
Ah, ich habe da ganz interessante Sachen gesehen. Also ein Kollege von mir, der David Gieselmann, hat eine Art, ja, man könnte sagen, schon am Computerspiel angelehntes Stück, in das man so als Zuschauerin oder Zuschauer interaktiv eingreifen konnte. Es war so ein Kriminalstück und man konnte dann sozusagen in diese Vorgänge zumindest, ja, sich beteiligen an der Suche der Person, die gesucht wurde. Es gab da schon interessante Formate, ja. Nur da fühle ich mich nicht so jetzt angezogen davon, um es mal ein bisschen zurückhaltend zu sagen.
Kommen wir zu Ihrem Stück, als so endlose Aussicht. Es wurde ursprünglich produziert 2020 für das Kunstfest Weimar, damals auch schon zusammen mit Schauspielerin Judith Rosmeier. Und also Sie haben da auch sehr eng miteinander kooperiert. Wie gesagt, dieses Stück findet auf einem Kreuzfahrtschiff statt, das nun in die Situation hineinkommt. Auf einmal bricht Corona aus. Das war gerade zu Beginn der Epidemie. Wir haben auch noch die Bilder im Kopf. Es gab ja tatsächlich diese Geisterschiffe, die dann umherirrten, weil sie nirgendwo anlanden durften, weil es eben diese Krankheit, die Seuche an Bord ausgebrochen war. Und es gab dann auch ganz viele Interviews, erinnere ich mich noch, mit Leuten, die in ihrer Kajüte saßen und dann berichtet haben über die Situation, die aktuelle vor Ort. Als Sie das so mitbekommen haben, haben Sie gleich gedacht, wow, das ist der Stoff für ein Theaterstück?
Ja, zumindest gibt es, oder das kann manchmal passieren, dass man Stoffe geschenkt bekommt. Ich musste nicht mehr erfinden, warum eine Figur ihren Raum nicht mehr verlässt. Das ist ja gar nicht so leicht, so eine Behauptung aufzustellen. Und da war es gegeben. Die konnte nicht mehr aus ihrer Kabine heraus. Und das als Anlass für einen Monolog ist schon mal eine gute Basis, in jedem Fall. Ja.
Also schon ein kleines Geschenk, auch wenn es ein bisschen skurril ist natürlich. Es ist ein Personenstück. Jona erleben wir, eine junge Frau, die diese Reise geschenkt bekommen hat und sich natürlich gefreut hat, hat 32 Kondome eingepackt und hat sich gedacht, jetzt lasse ich es mal richtig gehen. Jetzt kommt aber leider Corona dazwischen und sie sitzt auf ihrer Kabine fest. Und anfangs ist das ja noch ganz schön, so 10 Tage war die Kreuzfahrt angelegt. Jetzt sind sie schon mehr als 20 Tage unterwegs und man weiß nicht, wohin es läuft, eben endlose Aussicht. Aber immerhin, es gibt noch jeden Morgen ein Frühstücksei und auch noch den Wein oder den Sekt dazu. Also so gesehen, trotzdem ein modernes Horrorszenario. Klingt erstmal nach einem Corona-Stück, aber ich hatte das Gefühl, es ist jetzt nicht nur ein Corona-Stück, es ist eigentlich auch ja, eine kleine Gesellschaftsstudie, was Sie da inszenieren.
Ja, das würde ich auch so sehen. Zumal sich ja dieses Stück immer wieder auf den Satz von Blaise Pascal bezieht, das größte Unglück der Menschheit beruht dahin, dass sie es nicht mit sich allein in einem leeren Zimmer aushält. In diesem Satz steckt ja auch so ein vermeintlicher Vorwurf, dass Menschen lieber die Zerstreuung suchen, als in ihre eigenen Abgründe zu blicken. Und dem ist Jona ganz konkret ausgesetzt. Sie muss sich in dieser Situation Sachen vielleicht anders anschauen, als wenn sie jetzt mit täglichem Programm gefüllte Tage auf dem Kreuzfahrtschiff hat. Also blickt sie anders auf diese Gesellschaft, von der sie auch ein Teil ist. Und da spielt natürlich eine Rolle, dass auf solchen Kreuzfahrtschiffen immer so noch so koloniale Verhältnisse herrschen, die aber nicht moralisch geahndet werden, sondern zum Urlaubsfeeling gehören. Und diese Zerrissenheit, auch ein Teil dessen zu sein, aber auch zu sehen, was das mit einem macht, in der befindet sie sich. Und das andere ist, dass die Situation sich natürlich durch die Ungewissheit, was passiert auf dem Schiff, wie viele Tote gibt es, kommen wir jemals an Land, melden sich rechts und links bizarre Stimmen, die das für sich natürlich auch gebrauchen oder die sozusagen die Verarbeitung der Ungewissheit und der Bedrohung auch in eine Hybris verwandeln. Es gibt ja welche, die behaupten, wir sind die Auserwählten, wir sind eine Art Arche Noah, die nie mehr an Land geht, weil sozusagen das Schlechte, das Übel ist auf dem Festland, aber wir sind sozusagen die besonderen Überlebenden. Also gibt's ganz unterschiedliche und auch groteske und makabere Geschichten, die diese Situation umkreisen.
Ja, wenn ich nur mal an eine Nachbarin denke von der Jona, das ist diese Familie Frenkel und der Mann, der also dazu verdonnert ist, diese Puzzles, oder den sie dazu verdonnern, Puzzles zu machen, auszulegen.
Er hat sich selber so gemeldet, würde ich jetzt sagen, als Mitsprache der Figuren am Text.
Aber dann ausgerechnet noch dein Christkind oder der Weihnachtsmarkt in Nürnberg im Schneegestöber und dann nur lauter weiße Puzzleteile. Das ist ja schon eigentlich fast wie auf der Strafgaleere, würde man meinen. Sind Sie jemand, der gerne puzzelt?
Nein, gar nicht. Ich habe leider diese Geduld nicht und ich verstehe, dass Frau Frenkel dann barfuß da drüber gelaufen ist und das alles zerstört hat. Das kommt ja dann zu einem Ehedrama. Und damals, als das Puzzle in das Stück reinkam, gab es noch nicht Peter und seine Frau. Ja, also erst als das Puzzle den Namen hatte, hat sich dann an das Puzzle dieser Peter und seine Frau gehaftet. Und es war klar, dass dann diese absurde Situation, dass du ein größeres Puzzle hast als die Kabine, die du dir zu Lebzeiten hast leisten können, das zeigt ja sehr viel so kleine Sachen über die Geschichte von so einem Paar. Und auch das hat sich dann wirklich nach und nach entwickelt, auch diese Geschichte, dass dann Frau Frenkel irgendwann mal drüber gelaufen ist. Also das sind Sachen, die ich nicht von vorne her wusste, sondern die sind während des Schreibprozesses dann gewachsen oder dazugekommen.
2020 ist das rausgekommen, dieses Theaterstück. Jetzt sind wir in der Zeit, sage ich jetzt mal, nach der akuten Pandemie. Wir leben mit Corona. Wir haben gelernt, mit Maske und Abstand umzugehen und hoffen natürlich, dass es besser wird. Würden Sie heute das immer noch so schreiben? Also stimmt dieses Bild von der Spaß- und Freizeitgesellschaft 2 Jahre nach Corona für Sie immer noch?
Naja, diese Kreuzfahrtengesellschaft, ich hatte mal die Möglichkeit, das war jetzt nicht so ein Riesentanker mit 3.580 Leuten wie bei Jona, aber es war eine sogenannte Kulturfahrt. Es war ein kleineres Schiff und ich war sozusagen gebucht, um in der kleinen Bibliothek aus meinen Stücken zu lesen. Aber auch dort hatte das diese eigenartige Stimmung, dass wir alle, ich sag mal, weiße Bio-Deutsche waren. Und, aber das Servicepersonal kam sozusagen aus anderen Ländern. Also diese ganz klare Teilung, das ist schon eine sehr ungute Situation. Ich weiß nicht, was man da so genießen möchte, abgesehen von dem Dreck, den diese Tanker dann auch noch in den Meeren abladen.
Also das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, die Fragwürdigkeit dieser Schiffsreise natürlich. Ja. Jetzt haben wir schon gehört, also Judith Rosmeier, die Schauspielerin, Sie haben dieses Stück sehr eng mit ihr zusammen entwickelt. Was hat für Sie den Reiz dieser Zusammenarbeit auch ausgemacht? Ich glaube, das war für Sie auch Neuland.
Ja, also Neuland nicht nur. Meistens in meiner Arbeit beziehe ich mich auf Schauspielerinnen oder Schauspieler. Es gibt immer wieder die Begegnungen, die animieren mich oder inspirieren mich oder bringen mich zu gewissen Figuren. Und Judith hat damals, also wir hatten die Möglichkeit in Weimar bei dem Kunstfest, die haben diesen Mut bewiesen zu sagen, obwohl eigentlich alles geschlossen war, wir machen das trotzdem, wir machen das in einem Autokino und haben dann auch noch andere Autorinnen und Autoren gefragt, schreibt Monologe. Und ich hatte dann die Möglichkeit, Judith hat schon mal in Berlin etwas gespielt, in einem anderen Stück, daher kannte ich sie, das für sie zu schreiben. Und das war natürlich insofern ein Neuland, weil ich immer mit ihr telefoniert habe in der Zeit. Ich habe ihr immer wieder am Telefon vorgelesen. Also ich schreibe ja nicht sehr leise. Ich brauche dieses laute Vorlesen, auch das sozusagen vom Ohr abklopfen, ob Sätze eine Spannung haben oder ob sie schlapp sind, wie der Rhythmus sich verhält an der Luft. Ja. Und das war insofern eine schöne Erfahrung, das mit Judith am Telefon ein bisschen auszuprobieren und ihr immer wieder was vorzulesen. Und sie konnte ihre Wirkung beschreiben. Insofern stimmt das schon, ja. Das war eine sehr enge Zusammenarbeit.
Also Sie haben praktisch, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt das Stück stückweise entwickelt und immer gewisse schon mal Fortschritte dann mit ihr am Telefon besprochen. Mhm. Also ob das so hinhaut.
Ja.
Ah ja, sehr spannend. Ja. Und am Ende waren Sie aber auch Ihre eigene Regisseurin dann auch bei diesem Stück.
Ja, also da waren wir eigentlich alles. Also ich habe auch noch am Abend vorher in Judiths Kostüm was dran genäht.
An Pyjama?
Nee, an dem schönen Morgenmantel, der übrigens von einem wunderbaren Regisseur stammt, vielmehr von seiner Mutter. Das ist von Jürgen Kruses Mutter, der alte Morgenmantel, der da mitspielt. Und ich habe da, ich glaube, unterm Ärmel, jetzt ist es wieder gerissen, habe ich gesehen, aber damals in Berlin, kurz vor der Premiere, habe ich es noch genäht gehabt. So haben wir eigentlich alles gemacht, auch das Bühnenbild. Und Theo Escheto, der Lebensgefährte von Judith, ein renommierter Videokünstler, hat diese herrlichen Unterwasserwesen, diese Einsamkeitstänzer uns dazu erfunden.
Genau, die tauchen ja sozusagen im Bühnenrückwand, schwimmen dann auf einmal ganz interessante, schwebende Wesen, Wasserwesen vorbei tatsächlich. Ich mag mich jetzt nicht trauen, die irgendwie zu benennen, weil die für mich, also, aber sie waren total faszinierend und werden dann eben immer in bestimmten Situationen dann auch eingeblendet, sodass sie praktisch korrespondiert, die Judith Rosmeier, zu den Bewegungen der Tiere im Wasser, zu den Fischen und Quallen und was auch immer es war. Also eine große Harmonie dann auf einmal dort stattfindet. Hat mich schon auch in gewisser Weise überrascht, weil sie schlagen ja auch in diesem Stück ganz schön zu. Also sie sind da auch sehr zynisch.
Ja klar, natürlich sind da auch Zynismen drin. Das bricht sich aber immer wieder auch in, deswegen haben wir diese herrlichen Unterwasserwesen, dass man merkt, der Zynismus kommt auch aus einem sehr traurigen Raum. Also ich finde, dieses Ei hat ja auch so was, das kann so ein Halt sein von so einer Alltäglichkeit. Andererseits ist es auch ein bisschen trostlos und hat auch eine Einsamkeit, immer allein vor seinem Ei zu sitzen. Das hat schon mal atmosphärisch sich ausgebreitet. Und dann natürlich auch, dass sie auf diesem Schiff mit so viel Paaren umgeben ist. Was das aus ihr macht und wie sie dann aus diesem Alleinsein auch was für einen Blick sie entwickelt auf ihre Umwelt. Also sie gehörte nicht zu den Figuren, die eine Außenkabine haben. Sie ist die Innenkabine. Aber das sich schönreden, ist ja viel besser, eine Innenkabine. Wer will jetzt schon draußen ständig dieses Meer, auch das Meer wird ja irgendwann schlecht geredet. Diese ignorante Brühe, sagt sie. Also das sind so viele kleine Aspekte, die dann sich vergrößern und die sich dann auch in der Sprache sozusagen abbilden.
Enge Zusammenarbeit mit Judith Rosmeier, aber man verrät jetzt, glaube ich, kein Geheimnis. Sie leben ja zusammen mit dem Schriftsteller Karl-Heinz Ott. Und ich könnte mir vorstellen, er ist ja auch Dramaturg und Theatermusiker. Und ich stelle mir das bei Ihnen daheim. Sie wohnen in der Nähe von Freiburg so vor, dass Sie da auch so eine kleine Kreativzelle haben, dass Sie Texte schreiben und Ihnen das dann gleich unter die Nase halten und sagen, was meinst du denn dazu? Läuft das so? Muss man sich das so vorstellen?
Nee. Nee, also so läuft es nicht. Ich glaube, da ist auch jeder anders. Aber also ich muss auch meine Arbeit in gewisser Hinsicht ein bisschen schützen, bis ich das Gefühl habe, ich kann das mit jemandem teilen. Ja? Klar gibt es dann solche Momente, wo man einander was vorliest. Aber während der Arbeit braucht man schon seinen Raum für sich, Ja, damit man auch so weit kommen kann, wie man das Gefühl hat, dass man kommen möchte. Da stört es mich eher, wenn ich das Gefühl habe, da schauen schon andere Leute drauf oder mischen rein. Also diese Zusammenarbeit jetzt mit Judith, das war auch nicht so, dass man sagen kann, ich habe ihr so brockenweise immer vorgelesen. Es waren dann schon mehrere Körbe, die ich dann ihr präsentiert habe. Ich muss manchmal auch eine ganze Zeit lang für mich bleiben mit den Sachen. Das ist ganz wichtig.
Mhm. Wobei man sagen muss, Sie haben ja durchaus auch schon gemeinsam Theaterstücke geschrieben. Mhm. Also zum Beispiel zum Konzil damals, ein Konzilstück zum 600-jährigen Jubiläum des Konzils. Oder auch Die ganze Welt, das liegt, glaube ich, schon länger zurück. Das ist ein sehr gefährliches Paar-Beziehungsstück, würde ich mal so sagen. Also gar nicht so ohne. Und wo würden Sie sagen, liegt so die Stärke der Walser-Otschen-Schreibstube oder Schreibwerkstatt?
Ach, das ist schwer für mich, da aus sozusagen dieser Gemeinschaft herauszusprechen. Keine Ahnung. Vom Prozess her ist es wirklich ein anderer. Wir sitzen einander dann, also haben wir gemacht beim Konzilstück oder auch bei Die ganze Welt, dass man einander mit zwei so Laptops sitzt. Und dann hat es auch ein bisschen was von Improvisation, so wie man mit Klavieren vielleicht einander gegenüber sitzt. Das Hin und Her der Dialoge. Vielleicht sowas wie von so einer musikalischen Improvisation, könnte man sagen, ja.
Ich glaube, so sind Sie auch mal im Literaturhaus vor einigen Jahren aufgetreten, von Laptop zu Laptop sozusagen, und sich die Bälle zugespielt.
Ja, das kann also gut sein. Ja.
Das ist so, da ist Karl-Heinz Ott sicherlich so ein sprachlich wirklich sehr versierter, guter Sparringspartner.
Es ist auch insofern ganz gut, sagen wir mal, dass die Kämpfe, Krämpfe, die es ja immer bei Arbeiten gibt, dass man die auch so ein bisschen verteilt auf den Schultern. Ich finde es gar keine schlechte Arbeit für ein Paar, sich Konflikte zu erfinden, die nicht ihre eigenen vielleicht jetzt per se sind oder in einer anderen Form transformiert. Finde ich gar nicht so schlecht.
Wenn Sie da nicht zu den eigenen Konflikten werden, das ist
ja,
es dann.
Ja, aber das ist oder so. Ach so, Sie meinen, dass wir daraus dann den... Ja, aber das ist dann auch gut. Dann haben wir ganz klar einen Schuldigen.
Stimmt. Also es ist schon interessant. Also da helfen Sie sich selbst als Paar auf die Sprünge, aber eben auch als Kreativmenschen. Und Sie kommen ja obendrein, muss man sagen, ist auch kein Geheimnis, aus einer sprachgewaltigen und künstlerisch sehr erfolgreichen Familie, der Vater, die Schwestern, auch alle angeheirateten Partner. Und aber wenn man sich so ein bisschen schlau macht über sie, und dann merkt man also, das Thema Familie Walser ist jetzt nicht so ein Thema, das sie gerne in die Öffentlichkeit tragen.
Ja,
ist das richtig?
Weil sie dann immer so einen familientherapeutischen Touch kriegt, den ich eigentlich lieber dann in der Therapie behandle als jetzt im Radio oder so.
Wie meinen Sie das, Familientherapie?
Naja, so über Familie zu sprechen, vor allem eine Familie, die selber ja zum großen Teil in der Öffentlichkeit steht, die dann nochmal in der Öffentlichkeit zu besprechen, das wüsste ich jetzt gar nicht, warum das hierher gehören sollte.
Tun wir auch nicht, aber fragen muss man danach.
Ja, klar, fragen können Sie viel.
Genau, dann frage ich doch gleich mal weiter, denn wenn ich es richtig recherchiert habe, dann wollten Sie zu Beginn Ihrer Karriere eigentlich Opernsängerin werden. Was hat Sie davon abgehalten, uns um dieses Vergnügen zu bringen?
Ja, das ist eigentlich keine schöne Geschichte, weil die Stimme hat mir versagt. Das war ein Traum, und ich finde nach wie vor auch, Gesang ist so für mich das Unmittelbarste, was man sich vorstellen kann. Und ich habe aber dann eine stimmliche Krise bekommen, dass das dann nicht mehr möglich war. Dann war ich erst mal völlig am Boden zerstört. Also es war wirklich eine Krise, kann man sagen. Und ich bin auf die Schauspielschule gegangen, auch mit der Hoffnung, die Stimme könnte sich wieder erholen. Das hat sie aber nicht so. Deswegen war ich eigentlich nie Feuer und Flamme, dass ich jetzt eine Schauspielerin werden muss. Ich habe das dann auch gemerkt, als ich selber auf der Bühne stand in Göttingen, dieses erste Engagement, Junges Theater Göttingen, dass ich im Grunde genommen nicht gern auf der Bühne stehe als Schauspielerin.
Warum?
Weil ich ganz sicher nicht zu den Schauspielern gehöre, die das Beste aus ihrem Lampenfieber machen.
Aber Sie wären als Opernsängerin vielleicht auch so gegangen, oder?
Ja, wobei, das ist noch eine Geschichte. Die Stimme, das Singen hat mich anders getragen als das Sprechen. Mhm. Und ich hatte auch, das waren so vielleicht, das wusste ich damals noch nicht, aber es waren sicher meine ersten Theatertexte. Ich habe in der Zeit immer, ich war auf einer Schauspielschule, da hat man gesagt, möglichst ganz von dir aussprechen. Jeden Satz, den du sagst, soll möglichst ganz authentisch, das war dieses schwachsinnige Wort, authentisch, soll ganz von dir kommen. Und ich habe dann immer am Rand meiner Rolle Subtext geschrieben. Wie würde ich das sagen? Also jeder Satz wurde in Subtext übersetzt. Irgendwann, selbst wenn ich nur 3, 4 Sätze zu sagen hatte, hatte ich nebendran einen irren Wust an Subtext mir aufgeschrieben. Also vielleicht war das schon eine Verschiebung in das Theaterschreiben hinein, aus sozusagen dem selber auf der Bühne stehen.
Schreiben, so langsam ist das dann zu Ihnen, an Sie herangewachsen, sozusagen, könnte man sagen. Und ich habe auch gelesen, dass Sie deswegen angefangen haben zu schreiben, auch weil Sie den Männern nicht immer die besseren Pointen überlassen wollten.
Absolut, ja. Das ist sicher eine ganz große Motivation gewesen, weil du natürlich gerade als junge Schauspielerin viele Rollen, heute hat sich das Gott sei Dank auch ein bisschen geändert, aber zu meiner Zeit war, glaube ich, ja, ich würde sagen, Botho Strauß, Lotte, das war so eine Frauenrolle, mit der ich was anfangen konnte. Diese tragisch, komisch, verlorene, am Rand stehende Frauenfigur. Meistens musstest du als so eine Art Sehnsuchtsboje auf der Bühne stehen und rechts und links dafür sorgen, dass die Männer ins existenzielle Trudeln kommen und auch die besseren Pointen deswegen haben. Und das war für mich nicht einzusehen und ist ja auch Quatsch, also.
Sie könnten ja jetzt so gesehen eine andere Pointe draus machen, wenn Sie jetzt so ein kleines, vielleicht etwas bösartiges Theaterstück zur WM in Katar schreiben.
Ich habe tatsächlich ein Stück geschrieben, das heißt Und morgen in Katar. Ja, aber das hatte damals, das ist 2011, wusste ich noch nicht, zumindest was wir heute wissen. Es hat mit Katar-Fußball nichts zu tun.
Denken Sie noch mal drüber nach.
Ja,
vielleicht
natürlich,
lässt sich das updaten, wie man so schön sagt. Ja. Wenn man so die Ankündigungen Ihrer Stücke liest, dann steht immer so im Pressetext, habe mir extra aufgeschrieben, Theresia Walser ist eine der erfolgreichsten Dramatikerinnen. Ihre Stücke, also zum Beispiel King Kongs Töchter oder eben auch die Kriegsberichterstatterin oder auch die Empörten, oder Ich mag keine Äpfel, sehr schön über diese Diktatorinnen, Gattinnen. Die werden gefeiert und auch über in mehr als 20 Sprachen auch übersetzt. Was natürlich auch für die Relevanz ihrer Stücke auch einfach eindeutig spricht. Aber gleichzeitig muss man sagen, ihr Beruf, Dramatikerin, der ist irgendwie so den Leuten nicht so geläufig. Und Sie haben selbst gesagt, Ihr Steuerberater bezeichnet Sie immer als Dramaturgin. Das ist irgendwie eine merkwürdige Diskrepanz. Woran liegt das?
Ja, das ist tatsächlich nicht geläufig. Ich habe manchmal auch das Gefühl, ich muss mich fast rechtfertigen, wenn ich sage, ich bin Theaterautorin. Ja, schreibst du nur Theaterstücke? Wäre das, wahrscheinlich ist der Begriff der Dramaturgin, hängt da vielleicht noch irgendwo eine scheinbare Vernunft dran. Während wenn man sagt Dramatikerin, es hat leicht so schon so einen hysterischen Touch.
Die Drama Queen ist
ja,
wieder dabei.
Genau, genau. Macht ein Drama, wo gar keins ist und so. Ja, ich meine, ich schreibe ja auch nicht für Leserinnen und Leser. Das ist selten mal, dass Leute sagen, ich lese wahnsinnig gern Theaterstücke, ich kann es nur empfehlen. Also vielleicht gar keine schlechte Idee mal, wenn eine Stille herrscht zu Hause, sich an den Tisch setzen und man liest gemeinsam ein Stück. Da kommen vielleicht ganz andere Dinge raus, die man voneinander noch gar nicht wusste.
Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, diese Stücke auch laut zu lesen. Sie haben es ja eben erzählt auch. Mhm. Und damit man einfach irgendwie so ein Gefühl bekommt, ob das jetzt passt mit dem Text und mit der Stimmung einfach.
Ja, es ist ein Vergänglichkeitsgeschäft, dieses Theaterschreiben, weil du kannst ja nicht einen Abend, der jetzt wunderbar war, den kannst du nicht später auspacken wie ein Buch und aufschlagen oder ja, selbst Filme kannst du immer wieder anschauen, aber das, was mit einem Theaterabend vergeht, das ist praktisch nur noch das, was in den Leuten vielleicht eventuell noch bleibt, aber mehr hast du davon nicht.
Also auch ein flüchtiger Erfolg?
Ein absolut flüchtiger
Aber das hindert Sie nicht oder das schreckt Sie nicht ab,
weiter zu schreiben? Nein, im Gegenteil. Ich finde das sehr schön. Ich finde dieses für die Luft schreiben eigentlich ein schöner Gedanke. Es gibt dann eine schöne Geschichte auch, die mir gerade einfällt, weil das ist das, was man sich oder was ich mir immer wünsche. Ich habe mal gehört, UNESCO, der Meister des absurden Theaters, hatte einen Auftrag zu erfüllen. Und zwar sollte er bis dann und dann ein Stück für ein Pariser Theater fertig geschrieben haben. Und Wir wissen alle, also was heißt, das Bühnenbild wird gebaut, die Rollen schon verteilt, das alles kostet Geld. Der Direktor wurde nervös, weil UNESCO noch nichts abgegeben hatte. Und ja, fing dann also an zu schwitzen und UNESCO sagte, treffen wir uns dann und dann im Café und ich lese das Stück vor. Sie haben sich getroffen und UNESCO hat angefangen, das Stück zu lesen. Und der Direktor war begeistert und erleichtert vor allem, weil er wusste, wunderbar, das Stück gibt es. Und in dem Moment, als er das Papier entgegennehmen wollte, hat er gesehen, dass es lauter leere Blätter waren. Und das ist so, ich wünsche mir immer, man könnte so weit kommen, dass das Stück sich so weit in einem angesammelt hat, dass man es nur noch aus sich heraussprechen könnte. Das ist so ein bisschen spinniger Gedanke, aber er hat viel mit meinem Beruf zu tun.
Und diese Vorstellung, dass Sie vielleicht irgendwo sitzen und Ihre eigenen Bücher und Werke signieren, das reizt Sie nicht?
Naja, es ist ja, mein Verlag hat ja ein sehr schönes Buch gemacht.
Bei Rowohlt, genau.
Genau, bei Rowohlt, da kann man eine ganze Sammlung meiner Stücke lesen. Das habe ich auch schon ein paar Mal signiert, aber die Lesungen, die man jetzt mit Romanen oder Gedichten macht, das kommt ja bei den Theaterstücken nicht vor. Die sieht man ja auf der Bühne dafür.
Genau. Aber das heißt dann auch, dass Sie eigentlich ein uneitler Mensch sind.
Naja, also wer zur Bühne will, ist, glaube ich, nicht ganz uneitel. Sage ich jetzt mal, das wäre.
Wir haben das Thema Drama, Drama Queen angesprochen, ja, und da kommen wir tatsächlich zu einem echten Drama, nämlich im November hätte ja die britische Dramatikerin Carol Churchill mit dem Europäischen DramatikerInnenpreis für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet werden sollen, also 75.000 Euro, ein sehr hochdotierter Preis, muss man sagen, der zusammen vom Schauspiel Stuttgart mit der Landesregierung, auch mit dem Kunstministerium des Landes Baden-Württemberg vergeben wird. Aber dann wurde eben bekannt, Carol Churchill, ihr wird eine Nähe nachgesagt zur antizionistischen BDS, also Boycott, Divestment and Sanctions, diese Bewegung, muss man auch sagen, stellt das Existenzrecht Israels in Frage. Und es hieß dann auch, einige Stücke von Carol Churchill hätten antisemitische Anklänge. Also jetzt unabhängig davon, ob das so ist oder nicht, aber wie haben Sie diese Geschichte beobachtet?
Ich finde es sehr bitter. Also vor allem, weil hier aus einer Würdigung eine Entwürdigung geworden, oder eine Unwürdigung geworden ist. Das ist also eine sehr traurige Geschichte. Ich bin alles andere als eine Unterstützerin für den BDS, weil ich das wirklich auch sehr fragwürdig finde. Und mit Sicherheit tummeln sich da auch antisemitische Kräfte, das ist ganz klar. Aber interessanterweise hat ja gerade, es war glaube ich bei einem Stück von Carol Churchill, Seven Jewish Children, 10 Seiten, ein wirklich schlechtes Machwerk, würde ich mal sagen. Ich finde vieles von ihr, sie hat ganz tolle Sachen geschrieben, also angefangen von Top Girls, was sozusagen auch feministisch ein ganz großer Wurf war. Aber dieses Stück, diese 10 Seiten, ist ein absolutes Agiprop-Werk und sehr einseitig. Und sie zu sagen, an dem zu messen, ist sehr ungerecht. Und interessanterweise haben dann so eine Autorin wie Sivan Ben-Yashai und Noam Brusilowski dann ja diese Solidaritätslesung gerade dieses Stückes, und es sind beides zwei renommierte TheatermacherInnen, die in Israel geboren sind und die jetzt halt auch eine Generation darstellen. Ich habe selber einen Freund, der gerade Anfang 30 ist, der selber auch in Israel geboren ist. Und ich weiß, welche heftige Konflikte durch Familien gehen, wenn natürlich eine andere Generation diese Siedlerpolitik jetzt ganz anders kritisiert. Und trotzdem ist es schwierig, dann so schnell sie fallen zu lassen. Also das fand ich schon einen heftigen Akt, muss ich sagen. Und ich bin froh, dass diese zwei Theatermacher, die selber israelischen Hintergrund haben, sich hier nochmal gesagt haben, wir lesen dieses Werk. Also eigentlich ein deutliches Zeichen.
Aber was steckt dahinter? Also steckt da vielleicht auch noch so diese ganze Erfahrung des Sommers mit der Documenta dahinter, dass man jetzt besonders sensibilisiert sind, oder steckt noch mehr dahinter?
Also das könnte natürlich auch eine Rolle sein. Das andere ist, glaube ich, immer noch, dass die Öffentlichkeit noch mit diesem Bild der Autorenschaft ist, dass die auch immer kluge Einwürfe zur Politik haben. Also da gibt es ja auch in der Literaturgeschichte Beispiele von Sartre angefangen, wo man sagt, also es können wunderbare Autoren politisch den reinsten Schwachsinn auch behauptet haben und behaupten. Also dass diese Gleichsetzung, dass ein kluger Autor für sein Werk klug stehend oder beeindruckendes Werk hat, gleichzeitig eine politisch kluge Äußerung machte, das ist nicht haltbar. Und ich meine, ich finde es so schade, dass sie sich ausgerechnet, die wirklich ein tolles Werk hat, jetzt für diese Bewegung vor den Karren spannen lässt. Aber man muss auch vorsichtig sein, was man von Autoren und Autorinnen erwartet. Also da kommt dann plötzlich so ein lupenreiner oder keimfreie moralische Fläche, das wird dann auch sehr schnell öde.
Ja, und das gibt's einfach nicht. Also ich glaube, Menschen sind immer irgendwie ambivalent oder entwickeln sich einfach und haben mal auch eine Vergangenheit. Sehen Sie sich auch diese Erwartung ausgesetzt, als Autorin etwas besonders politisch was Kluges sagen zu sollen, zu müssen?
Das kommt drauf an. Also ich glaube, ich möchte nur nicht das Gefühl haben, ich predige in meinen Stücken eine gewisse politische Stoßrichtung. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich das machen muss, dann mache ich das in einem Essay und in einem anderen Text. Ich meine, wir als Autorin sitzen ja auch nicht auf einem Jägerstand und blicken auf eine Gesellschaft herab, sondern sind ja auch Teil des Strudels. Und ich glaube, da meine Stücke immer, und ich, wie soll es auch anders sein? Ich lebe in einer Gesellschaft, da spielen natürlich politische Gedanken und Erfahrungen immer auch mit rein. Man kann ja auch schlecht trennen, hier ist das Private, da ist das Politische, das sind da immer Mischverhältnisse.
Also Sie haben sehr viele Frauenrollen entwickelt. Gibt es so eine Frauenrolle, wo Sie sagen, die möchte ich unbedingt noch schreiben, die ist mir ganz wichtig, weil sich auch das Frauenbild ja ständig verändert?
Also was es nach wie vor gibt bei mir, und das wird auch demnächst eins meiner Stücke sein, ich hänge sehr an diesem Frauenpaar. In der Weltliteratur haben wir so wunderbare Männerpaare, angefangen von Don Quixote und Hanso und Wladimir und Estragon. Und es ist immer so schade, dass diese Art von Frauenpaaren es nicht gibt oder so selten gibt. Und das ist ein Wunsch, daran weiterzuarbeiten, ja.
Aber so die ganze Problematik, die momentan so sich kreist um die Genderfrage, das Gendersternchen und alles, was daran hängt, sage ich jetzt mal, ist das so ein Stoff, den Sie sagen, den nehme ich mir noch mal vor?
Also nee, da das bei meinen Figuren so oder so immer vorkommt, dass die manchmal innerhalb des Stückes plötzlich sie entscheiden, das Geschlecht so oder so zu wechseln. Das ist sozusagen der Vorteil jetzt als Schreibende. Bin ich nicht geschlechtsabhängig, sage ich mal, sondern kann mich da in alle möglichen Richtungen verwandeln oder mit diesen verwandelten Figuren arbeiten.
Die Theaterarbeit hat sich in den letzten Jahren auch sehr verändert und weiterentwickelt. Es wird immer viel von Improvisation und gemeinsamer Stückentwicklung gesprochen. Und Laien werden auch immer mehr in die Inszenierungen einbezogen. Was bedeutet das für die Dramatikerin? Hat so das geschriebene Wort dann weniger Gewicht oder weniger Bedeutung?
Ja, das mag sein, dass das eine Tendenz gibt. Wobei ich halte das Theater immer noch für lebendig genug, dass es viele Spielarten unter seinem Dach versammeln kann. Und die, sagen wir mal, die Sprache auf dem Theater ist, wenn ich jetzt von mir ausgehe, bei mir sind es ja oft Gespräche. Es sind oftmals auch aus dem Ruder laufende Gespräche. Also ich nenne es immer Konfliktmusik. Also meine Stücke sind schon sehr genau gebaut. Ich überlege ganz genau, wann ein Wort wohin kommt und wo nicht. Jedes Ja könnte stören oder brauche ich vielleicht, um etwas zu verzögern. Also das sind rhythmische, atmosphärische und motivische Geschichten, die da ineinander spielen. Also sagen wir mal, ein Nervenzusammenbruch, was ja auf dem Theater, wo es oftmals hinzielt, der muss sehr kalt und wirklich gebaut werden. Also das hat vom Satzbau schon und wie man etwas aufbaut, eine ganze Architektur. Und da ist natürlich schwierig, man braucht dann eine Regie, die dafür ein Ohr hat, also die das auch als Partitur, auch als musikalische Partitur lesen und hören kann.
Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dann die Zusammenarbeit zwischen der Theaterautorin und dem Regisseur oder der Regisseurin, wie auch immer. Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja auch nicht immer konfliktfrei. Also wenn man mal so an die ganz großen Auseinandersetzungen zum Beispiel zwischen Rolf Hochhut und Klaus Peimann denkt, noch an diese Zeit zurück, da ging es ja richtig zur Sache. Haben Sie auch sowas erlebt oder funktioniert das meistens ganz gut?
Ja, ich habe auch schon früher Uraufführen erlebt, wo ich denke, das war gut, dass ich dann gesagt habe, ich kann mich da am Schluss nicht verbeugen, weil es mit meinem Stück nichts mehr zu tun hatte. Aber das war eher selten. Und mit der Zeit kriegt man ja auch raus, wer dafür ein Sensorium hat und wer eher nicht. Ja, ich glaube nicht, dass jemand, der jetzt sich nur damit beschäftigt hat, aus Textflächen Stücke zusammenzubauen, ja, dass der dann mit meinen Stücken viel anfangen kann. Ja, das sind zwei verschiedene Stilrichtungen, die das herausfordert. Jeder Text fordert eigentlich eine andere Regiekenntnis oder Regiehand heraus.
Was ist Ihnen dann wichtig, also dass der Text dann tatsächlich, weil Sie eben gesagt haben, also jedes Jahr kann schon sozusagen eine Nuance verschieben, also in der Bedeutung und Aussagekraft, muss es dann wirklich Wort für Wort so sein oder gibt es dann schon auch noch Freiheit, gerade auch wenn jetzt eine Schauspielerin sagt, ach, das kriege ich jetzt doch nicht so über die Lippen?
Ja, natürlich, da sind Schauspielerinnen ganz wichtig, weil die oftmals einen unglaublichen Instinkt haben, wenn was nicht richtig stimmt. Also ich bin immer froh, gerade bei Leseproben, wenn dann von den Spielenden oder Lesenden das zurückkommt, dass hier an der Stelle stimmt was nicht oder hier ist was zu viel. Aber ich erstmal brauche für mich meine Komposition so weit, dass ich das Gefühl habe, das stimmt in sich. Und dann ist der nächste Schritt. Fehlt noch was? Braucht man etwas ganz anderes? Muss man etwas umstellen? Das sind dann die Dinge, die als nächster Schritt kommen. Und da finde ich es schon wichtig. Da brauche ich auch die Bühne als Partner, natürlich. Ja.
Nun ist es oft so, dass auch Laien mit ins Theater geholt werden. Das ist ein sehr stark zu beobachtender Trend, die dann irgendwie Teile des Stücks mitgestalten oder im Hintergrund mitwirken, wie auch immer. In Bonn hat Regisseur Volker Lösch gerade ein Stück inszeniert, Recht auf Jugend. Da hat er die Aktivisten der letzten Generation mit auf die Bühne geholt. Könnten Sie sich sowas vorstellen oder wie sehen Sie das?
Ja, ich habe immer ein bisschen Problem, wenn ich das Gefühl habe, die Stoßrichtung des Abends ist so klar und mir fehlt dann auch ein Zulassen von einer gewissen Ambivalenz. Und der Konflikt kann eigentlich nur entstehen, wenn auch Ambivalenz zugelassen wird. Ich meine, es ist was anderes. Es gibt natürlich auch so eine Agiprop-Theater, das dann auch den Konflikt mit dem Publikum sucht. Ja, das ist ja mehr ein über die Rampe hinaus schwappendes Theater. Ich will nicht das kleinreden, das hat auch seinen Sinn. Nur ich selbst finde, meine Sprache kann da gar nicht überleben, wenn sie so einseitig sich bedienen lassen soll. Da finde ich keine Zwischentöne, die ich aber brauche, damit meine Sprache überhaupt zum Leben kommt.
Endlose Aussicht war die Inszenierung in der Festhalle in Landau in der Pfalz, Ihr Stück. Sie waren mit dabei. Jetzt mal angenommen, es hätte so eine Attacke gegeben der letzten Generation, die ja in den vergangenen Monaten für Aufsehen gesorgt haben, weil sie ja dann in den Museen die Kunstwerke mit Tomatensoße attackiert haben. Angenommen, es hätte so eine Attacke auf Ihre Schauspielerin gegeben. Wie hätten Sie reagiert?
Auf die Schauspielerin?
Zum Beispiel, oder auf die Bühne jetzt, sagen wir mal so. Auf dieses theatrale Kunstwerk, wenn man so will.
Ja, also da kann man eigentlich nur reagieren, dass man das Ganze abbricht und dann eine Diskussion drauf macht. Also das ist klar, denn man würde nicht sagen, jetzt spiel weiter in einem solchen Raum, wo das so gestört wird, auf keinen Fall.
Aber Sie wären offen für eine solche Diskussion?
Natürlich, nein. Ich finde, das würde mich dann interessieren. Warum gerade da und was versprechen Sie sich davon? Ich hätte viele Fragen dann, ja.
Also die Frage, die dahinter steckt, also wie offen sind Sie für deren Problematik und wäre das auch ein Anliegen für Sie, sozusagen sowas auch vielleicht mal in Ihren Stücken einzuflechten? Weil diese letzte Generation wird ja sehr widersprüchlich auch diskutiert mit ihren Aktionen, was sie machen. Nicht unbedingt das Anliegen.
Ja, das stimmt. Also ich bin da auch sehr ambivalent. Wahrscheinlich brauchen gewisse Aktionen diesen Faktor, dass sie schmerzhaft sind. Ich kann das sehr gut verstehen, dass man zu solchen Mitteln greift. Andererseits ist die Frage, ob es in diesem Bereich der richtige Weg ist, ja, also dass man jetzt gerade auf die Kunst solche Attacken macht. Das würde ich auch noch mal fragen, ob Sie sich nicht eher bei Mercedes-Benz an die Karren kleben zum Beispiel, oder ja, es gibt ja da durchaus Möglichkeiten.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja. Genau. Vielen herzlichen Dank, SWR 2 Zeitgenossen mit der Dramatikerin Theresia Walser. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Arnim.